Wir sind ja im Matthäus-Evangelium Kapitel 9 angelangt und wir sind jetzt von Vers 9 bis Vers 13 und das ist eine Besonderheit, die können wir nachher angucken. Und als Jesus von da weiterging, sah er einen Menschen an der Zollstätte sitzen, der hieß Matthäus, und sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Das geschah, als er in dem Haus zu Tisch saß. Siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Jesus aber, als er es hörte, sprach zu ihnen: Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt: Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Das ist jetzt insofern eine Besonderheit. Dieser Mann, der hier genannt wird, ist niemand anders wie der, wo das Matthäus-Evangelium selber geschrieben hat. Das ist der Matthäus. Und er beschreibt hier seine eigene Bekehrung. Das Interessante ist, wenn man jetzt zum Beispiel die Parallelstelle liest, Markus 2, Abvers 13, dann fällt etwas auf, und zwar, das ist ein wichtiger Punkt, und zwar, das ist auch wieder für Abvers 13, und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, an der Zollstätte sitzen. Also er wird sowohl im Markus-Evangelium als auch im Lukas-Evangelium Levi genannt. Und ich denke, dass wir hier die gleiche Situation haben, die praktisch schon vorher beim Simon Petrus war. Petrus war ja der Name, den er vom Herr Jesus erhalten hat. Er ist in Wirklichkeit Simon. Und er hat den Namen Fels Petrus erhalten. Und wohl hieß auch der Schreiber vom Matthäus-Evangelium in Wirklichkeit Levi. Und er hat den Namen Matthäus erhalten. Das hebräische Wort, das hier vom Griechischen übernommen wurde und dann kräzisiert wurde, heißt: Meine Gabe ist Jahwe. Also er hat Gott wie eine Gabe erhalten. Also er ist ein Mensch, der Gott gehört. Und das ist ungeheuer wichtig. Levi heißt dann, der richtige Name heißt Anschließung oder Anhänglichkeit, also ein ähnlicher Gedanke. Da geht es um persönliche Beziehungen. Matthäus 10,3, wenn man sich das noch einmal anguckt, dort heißt es: Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner. Da werden die Apostel aufgezählt, die 12 Apostel. Er war einer der 12 Apostel. Ist erstaunlich, wisst ihr, ein Zöllner war in den Augen eines Juden ein Verbrecher. Ein Zöllner war, wie soll ich es nennen, der landläufige geborene Betrüger. Und zwar, die haben Folgendes gemacht. Er hat ja zu dem Gebiet vom Herodes Antipas gehört. Die Römer sind ja hingegangen und haben praktisch das damalige Israel in Bezirke aufgeteilt und haben das Verwandte des großen Herodes gegeben. Und Herodes Antipas war einer seiner Söhne, der hat hier diesen Teil gehabt. Und wenn du diese Grenze überschritten hast, dann hat Rom für die Überschreitung der Grenze Zoll kassiert. Und die Zöllner sind in der Regel hingegangen und haben mehr genommen, als sie mussten. Das heißt, die haben die Leute ausgenommen. Es waren Betrüger, waren reiche Leute. Die haben hier Geld gemacht. Und weil sie zur Obrigkeit, zu Rom gehört haben, haben die eigentlich gar keine Chance gehabt. Und der war einer dieser Oberzöllner in Kapernaum. Das heißt, Kapernaum, wissen wir ja, ich lese uns nochmals Matthäus 4,13. Er verließ Nazareth und kam und ließ sich in Kapernaum nieder. Der Herr Jesus ist ja dann von Nazareth hingegangen nach Kapernaum, und das war eigentlich seine Heimatstadt. Und dort war er ein Oberzöllner. Und man sagt, man kann es nicht genau sagen, aber die, sagen wir, Kirchenväter, auch die erste authentische Schriften, die uns berichtet, da gehört vor allem der Kirchenvater Papias dazu, der zwischen 100 und 160 nach Christus gelebt, hat zur gleichen Zeit gelebt, praktisch wie andere Jünger vom Johannes. Also er war ein Mann, der wirklich zu der Folgegeneration gehört hat. Und die sagen, das Evangelium könnte eventuell schon 40 nach Christus da gewesen sein. Schon 10 Jahre nach der, oder 7 Jahre nach der Auferstehung Jesu, je nachdem, wie man zählt. Also es ist eines der ersten. Und Papias berichtet auch, dass dieses Evangelium ursprünglich, es ist ja für die Juden geschrieben, ursprünglich in Hebräisch geschrieben wurde. Wir wissen ja, diese vier Evangelien haben immer eine Besonderheit. Das Matthäusevangelium zeigt ja der Herr Jesus als der König Israels. Ist speziell für die Juden geschrieben, natürlich genauso für uns, aber hat den jüdischen Hintergrund, drum der große Stammbaum, die Regierungserklärung. Also alles, was hier die messianische Wunder, alles, was ein Jude braucht, um der Herr Jesus zu akzeptieren. Markus zeigt der Herr Jesus als Opfer. Dort ist es ganz anders. Da zeigt er für den Sünder, dass der Jesus unser Opfer ist. Das Opfer für unsere Sünde. Und im Lukas wird der Jesus als Mensch, als der perfekte Mensch dargestellt, der keine Sünde hatte. Und in Johannes als der Sohn Gottes, der göttlichen Wesens ist, genauso Gott ist wie der Vater. Und hier eben vor Anfang an schon präexistent im Himmel war. Und hier hast du jetzt einfach Evangelium, das ursprünglich Hebräisch war. Und zwar, es wird berichtet, dass dieser Matthäus dieses Evangelium geschrieben hat, weil er 15 Jahre unter Israel evangelisiert hat. Das war sein Auftrag von Gott her, als Apostel hier letztendlich zu evangelisieren. Und dann war ihm klar, dass sein Auftrag weiter war als zum Beispiel Israel. Und zwar, so wird landläufig berichtet, dass er nach Äthiopien gegangen sei. Also er ist dann einfach runtergegangen über die Sinai-Halbinsel nach Afrika und hat dort evangelisiert. Und er wollte den Leuten in Israel diese Botschaft vom Evangelium hinterlassen. Und darum hat er es geschrieben in hebräischer Sprache. Man weiß nicht, wann es ins Griechische übersetzt worden ist. Es gibt keine Fragmente oder Teile, die hebräisch sind. Man hat nur den griechischen Text. Also ist irgendwann kurz danach ist in Griechisch übersetzt worden. Ist auch logisch, weil Griechisch war wie bei uns heute Englisch. Es war die Weltsprache. Alexander der Große, der hat damals die ganze Welt durch seine Siege geprägt und hinterlassen hat er ihnen unter anderem die griechische Sprache, die Koine, und in der ist das Matthäusevangelium geschrieben. Und zwar schon die Kirchenväter, das ist interessant, selbst schon Hieronymus sagt, er hat in Caesarea schon Abschrift gesehen, in Hebräisch. Also zu der Zeit war es wohl noch Hebräisch. Und dann irgendwann ist übersetzt worden. Und das meiste haben wir vom Eusebius, von diesem Kirchenvater, der ja Kirchengeschichte geschrieben hat. Ich habe extra heute nochmal nachgelesen. Die gibt es ja auch in Deutsch, das ist ja erfreulich. Und der berichtet das alles. Man weiß nicht, wo er gestorben ist, aber es ist stark zu vermuten, dass er in Äthiopien Märtyrer geworden ist. Es ist ja so, dass alle Jünger Jesu als Märtyrer gestorben sind. Der Einzige, der nicht als Märtyrer gestorben ist, ist der Johannes auf Patmos. Der ist nur verfolgt worden. Aber die anderen sind alle als Märtyrer gestorben und umgekommen. Und wohl der Matthäus auch. Und jetzt kommen wir zu was Hochinteressantem. Man muss sich das einfach einmal vorstellen. Dieser Mann schreibt jetzt in großer Demut, ohne zu sagen, er hätte jetzt auch schreiben können in seinem Evangelium, ich beschreibe euch jetzt meine Bekehrung. Er beschreibt es anonym. Also wenn du jetzt nicht weißt, dass er der Schreiber ist, hast du keine Ahnung, dass er hier gemeint ist. Und er nimmt nicht seinen richtigen Namen, den Namen Levi, sondern er nimmt den Namen Matthäus. Also den Namen, den der Jesus gegeben hat. Und wenn man jetzt das näher sich anguckt, zum Beispiel Vers 9, das ist etwas völlig Erschütterndes. Ich lese uns den Vers nochmal. Und als Jesus von da weiterging, sah er einen Menschen an der Zollstätte sitzen. Der hieß Matthäus und er sprach zu ihm. Und das ist jetzt interessant. Er sagt, er hieß Matthäus, er hieß Levi. Aber er sieht das, was Jesus ihm gegeben hat. So wie man Petrus nur als Petrus dann kennt. Für ihn ist das so wichtig, wie ihn der Herr Jesus nennt. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt auch bei ihrer Bekehrung. Bei ihrer Bekehrung passiert etwas Radikales. Ich weiß noch, wo ich zur Bekehrung kam. Das war so radikal. Ich konnte es gar nicht mit meinem Verstand alles erklären. Da hat sich das ganze Leben umgemodelt. Wisst ihr, und ich hatte einen Spitznamen früher. Ich hieß Charlie. Und in dem Moment, wie ich geistlich einen ganz klaren Weg gegangen bin, habe ich den Spitznamen aufgegeben. Wisst ihr, und so kommt es mir hier vor. Er hat seinen richtigen Namen auf die Seite gelegt bei der Bekehrung, weil die so radikal war. Und man muss sich das vorstellen, Zollstätte. Also Jesus kommt jetzt und da sind die Pharisäer. Da ist ganz Israel und sieht hier diesen Mann an der Zollstätte sitzen. Er saß an der Stätte seines Betruges. Wisst ihr? Und jeder hat gewusst, er ist ein Betrüger, war vollkommen verachtet. Und jetzt kommt das Entscheidende, der Jesus geht auf ihn zu. Wisst ihr, da siehst du wieder das, was Matthäus 1,21 auch sagt. Der Jesus hat hier ein einziges Ziel. Wir haben das ja bei der letzten Bibelstunde gesehen, wo es um die Krankenheilung ging, dass er ihm sagt, deine Sünde sind dir vergeben. Das Wichtigste, was mit Menschen passiert, ist Vergebung der Sünde. Und er sagt hier, Jesus soll sein Name sein, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist der entscheidende Punkt. Und zwar, er ist gekommen, Sünder zu retten. Und aus dem Grund sucht er die Sünder. Wisst ihr, jetzt ist was passiert in der landläufigen, frommen Landschaft über die Jahre. Man hat wie ein frommes Elite-Dasein aufgebaut. Ist in Wirklichkeit nicht so. Der Jesus sucht immer den Sünder. Er sucht den, der im Dreck ist. Er sucht den, und das hat mir gefallen, was der Resul uns am Sonntag gesagt hat, er sucht den, die Elende. Wisst ihr, und von daher muss man immer sagen, wenn ein Mensch besonders elend ist, egal auf welchem Bereich seines Menschseins, dann ist er ein Mensch, der Herr Jesus braucht, und dann muss man ihm der Jesus bringen. Und der Jesus geht zu ihm hin. Jetzt kommt eigentlich was Interessantes, und zwar, es ist so, er gibt einen Befehl. Er sagt, also Jesus redet ihn an, sagt, folge mir nach. Und dieses Wort steht im Griechischen in Präsens aktiv. Präsens ist ja die Gegenwartsform und aktiv ist immer, dass es passiert. Und Präsens aktiv heißt immer Dauerzustand. Also er sagt ihm, jetzt sieh bloß, folge mir nach. Wenn man das jetzt ganz frei übersetzen würde, man kann Griechisch und Deutsch nicht 100% gleich übersetzen, dann müsste man hier sagen, folge mir dauernd nach. Also er beruft ihn und sagt zu Deutsch, und wir sehen das ja, was er dann tut, und er ist kurz drauf bei den Aposteln und sieht mit dem Herr Jesus umher in Israel, was hat er getan? Er hat seinen Beruf aufgegeben. Jesus sagt nicht zu ihm, du kannst kein Zöllner mehr sein, sondern er beruft ihn und in dem Moment, wie er sich radikal bekehrt, das annimmt, was hier nämlich steht, ihm dauernd jetzt nachzufolgen, dann ist klar, wenn er ihm dauernd nachfolgen soll, kann er kein Zöllner mehr sein. Und mit der Bekehrung hört der Betrug auf. Wisst ihr, wo ich mich bekehrt habe, da ist was passiert, ich war am Anfang schockiert, ich bin ja gerettet worden, weil ich da Jesus als Erlöser aufgenommen habe. Was danach passiert ist, hat keine Auswirkung auf meine Rettung gehabt. Aber der Jesus hat genau das Gleiche gemacht wie hier bei dem Levi. Er hat angefangen, mein Leben in Ordnung zu bringen. Ich konnte bestimmte Dinge nicht mehr tun. Ich konnte manche Sachen oder musste manche Sachen in Ordnung bringen, manche nicht. Ich habe mich immer gewundert, wo der Herr Jesus den Finger draufgelegt hat. Da hat sich das Leben total verändert. Und da siehst du, wie eine Bekehrung geht. Das steht jetzt natürlich hier nicht ausdrücklich, aber es ist ganz einfach. In dem Moment, wie er sich bekehrt hat, und das angenommen hat, dass der Jesus sagt, folge mir nach, und zwar dauernd, war es klar, er muss seinen Beruf aufgeben. Er hat seine Existenz aufgegeben. Er hat seine Finanzen aufgegeben. Es war ein ganz schön einträglicher Job, ein Zöllner zu sein. Er hat es aufgegeben. Wisst ihr, und jetzt kommt das Problem. Ich kann mir vorstellen, ihr wisst ja, wie es war, auch in Israel. Das war für ihn gar nicht so einfach, als Betrüger plötzlich zum Jesus zu kommen und jetzt ihm nachzufolgen. Es wäre interessant zu lesen, was die Pharisäer über ihn gesagt haben. Der Betrüger geht jetzt zum dem, der uns verführt, zum Jesus. Also für den war das ein Schritt existenziell absolut radikal. Und jetzt kommt das Nächste. Und er stand auf und folgte ihm nach. Wenn man das jetzt einmal anguckt, er stand auf. Da steht aorisch 2 auch aktiv. Und das ist eine Zeitform im Griechischen, die meint etwas, dass man das in der Vergangenheit radikal tut. Das heißt also hier, in dem Moment, wie der Jesus sagt, folge mir nach, ist der sofort radikal aufgestanden. Müsst ihr euch vorstellen, der hat nicht einmal wahrscheinlich seine Kasse zugemacht. Der ist aufgestanden. Also das geht so daraus hervor, er ist sofort aufgestanden und ist ihm nachgefolgt. Und da steht jetzt, aorisch 1 aktiv, das ist eine andere Zeitform, die sagt praktisch, er hat jetzt von der Sekunde an, wo er aufgestanden ist, hat er begonnen, dem Herr Jesus dauernd nachzufolgen. Wisst ihr, da steht viel mehr zwischen den Zeilen, als man eigentlich denkt. Also Jesus kommt einfach zu ihm, sagt, folge mir nach. Er tut es radikal, und zwar sofort. Er steht sofort auf und beginnt sofort, dem Jesus nachzufolgen, nimmt ihn sofort in sein Haus. Und jetzt kommt das, was eigentlich normal ist. Er lädt seine Kollegen ein. Wisst ihr, das ist normal. Also ich sage immer, wenn du dich bekehrst, dann ist das Erste, dass du Zeugnis gibst, dass du deiner Familie, deine Kollegen, bringst du das Evangelium. War bei mir auch so. Wisst ihr, ich habe mir dann 10 oder 20 oder 30 oder 40 Jahre nachher in meinem Beruf, bin immer bei der gleichen Firma gewesen, habe mir dann oft überlegt, naja, es geht jetzt nicht mehr so leicht wie früher. Früher war es ganz einfach. Wisst ihr, meine Kollegen, die haben gespottet, ist ja klar. Die haben mich früher gekannt. Wisst ihr, wir waren Fußballspieler, Skirennläufer und war nicht so ganz brav. Die haben zu mir gesagt, du warst in der Welt der Schlimmste, jetzt bist du bei den Frommen der Schlimmste. Die haben gespottet. Aber es war normal, dass ich den Leuten das Evangelium gebracht habe. Ein großer Direktor ist einmal so wütend geworden bei ihrer Sitzung, dass er sich vor mich hingelegt hat auf den Tisch. Ich habe sowas noch nie gesehen. Im Anzug lag er wie ein Raubtier, hat der Kralle gezeigt, hat mich angefaucht, ich brauche keinen Sündenbock, er braucht keinen Erlöser. Wisst ihr, das war völlig normal, dass er hingeht und die Zöllner einlädt. Und die Bibel sagt, er hat nicht nur Zöllner eingeladen, sondern Sünder. Wisst ihr, der hat begriffen. Das ist was hochinteressant. Es wäre jetzt interessant, vielleicht können wir es in der Ewigkeit einmal sehen, was in dem Herzen von diesem Matthäus vorher passiert ist. Du machst das ja nicht einfach so aus dem Nichts heraus. Sondern da muss ja der Herr schon vorher an diesem Herzen gewirkt haben, indem zum Beispiel dieser Mann sich klar war, so wie ich lebe, kann ich nicht weiterleben. Ich muss dem Herrn Jesus dienen. Wisst ihr, um Herrn Jesus zu dienen, hat geheißen auf Leben und Tod. Wisst ihr, er war ja kein angesehener Rabbi, sondern er war, ist ja verfolgt worden, gell? Und die Jünger sind ja dann hinterher genauso verfolgt worden. Es war ein ungeheures Risiko, aber er hatte nur eine Sehnsucht. Er hat wohl das begriffen, das Matthäus 1, 21, dass er nur von seiner Sünde gerettet werden kann, wenn er den Herrn Jesus findet. Und nur so kann man diese Handlungsweise erklären. Der Jesus redet ihn einfach an und sagt, folge mir nach, der steht sofort auf. Natürlich ist das jetzt, das müssen wir einfach wieder beachten, eine Bekehrung alttestamentlich. Und zwar aus dem Grund, weil das Matthäusevangelium, ich lese nochmal das Galater 4, 4 bis 7, ich denke, das müssen wir immer beachten, wenn wir das Matthäusevangelium lesen. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Wisst ihr, das ist ein ganz zentraler Punkt. Es ist einfach so, das alles ist noch unter mosaischem Gesetz. Wisst ihr, er sagt es nicht zu ihm, bekehr dich, dass du der Geist der Sohnschaft, der Heilige Geist empfängst. Er sagt einfach, folge mir nach. Wenn ein Mensch bereit war, Herr Jesus nachzufolgen, war das alttestamentlich bereits eine radikale Bekehrung. Und jetzt kann ich natürlich nicht wieder hingehen, ich möchte es betonen, und das Matthäusevangelium stufenlos, wie wenn es nicht hinterher die Ausgießung des Heiligen Geistes gegeben hätte, wie es nicht hinterher der Geist der Sohnschaft gegeben hätte, die Wiedergeburt, sage zum Beispiel, wenn jemand kommt, folge dem Herr Jesus nach. Ist falsch, aus dem Grund, er muss sich bekehren, dann kann er mir Jesus nachfolgen. Hier war es anders. Hier hat es gereicht, dem Ruf zu folgen, und der Jesus hat ihn angeredet, und wenn der Jesus heute jemand anredet im Herzen und es kommt zur Bekehrung, dann ist das genau der gleiche Vorgang. Nur ist halt dann Gnadezeit und hier war noch mosaisches Gesetz. Und das ist immer das, was man bei den Evangelien beachten muss. Was beachten muss noch unter dem Zeitalter des Gesetzes. Wisst ihr, wenn ihr das anguckt, sag mal, ich habe es weiter hinter, aber ich ziehe es mal vor, Hebräer 9, 11. Das musste halt noch geschehen, das war dort noch nicht geschehen. Als aber der Christus kam, als ein Hohepriester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigten heiligt zur Reinheit des Fleisches, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Darum ist er auch der Mittler eines neuen Bundes, damit, da sein Tod geschehen ist, zur Erlösung von den unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen, die Berufenen das verheißene Erbe empfingen. Wisst ihr, das müsst ihr euch einfach vorstellen, auch dieser Matthäus hat erst an Pfingsten in Apostelgeschichte 2,1 seine echte Wiedergeburt erlebt. Aber er war jetzt, hat zum Herrn Jesus gehört. Und der Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, ihr seid schon rein um des Wortes willen. Also allein das, was der Jesus zu ihnen geredet hat, wenn er sie ruft und mit ihnen umgeht, bereits das hat bei ihnen Reinigung bewirkt. Aber noch nicht Wiedergeburt. Die kam erst in Apostelgeschichte 2,1. Und hier hast du jetzt ganz einfach etwas. Er ist gehorsam. Wisst ihr, ich finde das eine der bedeutendste Beschreibungen vor der Bekehrung, auch neutestamentlich, wenn der Jesus einen Mensch anruft, zum Beispiel wenn du in der Evangelisation sitzt oder in der Verkündigung oder Bibel liest, das kann ja auf tausende Arten geschehen, und der Jesus redet zu dir. Das würde bedeuten, du bist ja so vorbereitet, dass du sofort dich zu ihm bekehrst, sofort ihn als Erlöser annimmst, sofort dich durch sein Blut reinigen lässt, sofort in der nächsten Sekunde beginnst, dein Leben auf den Kopf zu stellen. Das wäre der Normalfall. Wieso? Und von daher, ich finde es halt gigantisch, wie er es beschreibt. Er beschreibt ja sich selber. Er sagt ganz einfach, und ich denke, damit hast du das, was in seinem Herzen war. Er hat es so empfunden, der Herr Jesus hat ihn angeredet und er war bereit. Und ich denke, das ist ein zentraler, wichtiger Punkt. Wenn das so ist und man reagiert gleich wie in Matthäus, dann ist alles bestens. Man reagiert sofort, er steht hier auf. Und beginnt sofort ihm nachzufolgen. Das heißt, im neuen Bund, nachdem der Heilige Geist ausgegossen ist, jetzt in der Gnadezeit, man geht einfach hin, nimmt der Herr Jesus als Erlöser an und beginnt sofort ihm zu leben. Wisst ihr, ich habe das erlebt, als damals in Thalheim sich der Fußballtrainer und die Halbfußballmannschaft bekehrt haben. Wisst ihr, das ist gigantisch. Das war ein Wirbel in dem Dorf, das kann man sich nicht vorstellen. Gell? Und das ist der Normalfall. Und so war es wohl hier auch bei diesem Mann. Und was jetzt noch verwunderlicher ist, wenn man in Vers 10 geht, und zwar, der Jesus geht mit ihm nach Hause. Das hätte ein Pharisäer nie im Leben gemacht. Er hätte Angst gehabt, sich zu beschmutzen. Wisst ihr, ihr müsst einfach mal sehen, der Jesus hat etwas getan. Er hat, das ist einfach eine Tatsache, kann man nachweisen. Er hat nie, nie einen Punkt vom mosaischen Gesetz überschritten. Er hat das mosaische Gesetz perfekt eingehalten. Aber was er getan hat, er hat die Überlieferung der Alten, die sogenannte Mishnah, das sind die Dinge, wo die Pharisäer einfach zum Wort Gottes hinzugedichtet haben, die hat er radikal gebrochen. Und dann ist er natürlich hingegangen und beweist durch sein ganzes Tun, ihr könnt euch erinnern, erste Begebenheit, wo der Herr Jesus durch seine Heilungstätigkeit beweist, dass er der Messias ist, Matthäus 8,3, er hat einen Aussätziger gereinigt. Ich möchte das nochmal betonen. Matthäus 8,3. Und Jesus streckte die Hand aus und rührte ihn an. Wisst ihr, ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Skandal. Wenn ein Pharisäer oder ein anderer Rabbi einen Aussätziger berührt hat, dann war er unrein. Könnt ihr im 3. Mose 14 nachlesen. Er ist unrein, dann gab es genaue Vorschriften, er durfte das Passa nicht zu sich nehmen, er durfte nicht zum Opfer gehen, er durfte nicht in den Tempel. Und die haben eine krankhafte Angst gehabt, den Aussätziger zu berühren. Und der Jesus zeigt, dass er wirklich der Sohn Gottes ist, wirklich der Messias, dass er Macht hat über die Krankheit, Macht hat auch über diese Dinge. Er rührt den Aussätziger an und es ist klar, es kann ihm nichts passieren, der Aussätziger wird sofort rein. Und genauso hat er hier keine Angst. Diese Leute waren innerlich aussätzig. Das waren Sünder, Zöllner, die waren genauso. die waren in den Augen des frommen Judentums, waren die absolut disqualifiziert. Er hat kein Problem, sich mit denen an den Tisch zu setzen. Aber jetzt kommen wir zum Problem. Im Grundtext steht legen. Wir haben diskutiert, wenn wir die Schlachter revidiert haben, ob wir auch legen schreiben sollen. Dann war halt das Argument von der Genfer Bibelgesellschaft, jetzt ist man schon gewöhnt, dass man das sitzen hat und wir möchten die Bibelleser nicht verunsichern, lassen wir lieber sitzen. Ihr müsst euch das so vorstellen, die hatten Polster. Die sind auf Polster gelegen um einen Tisch rum, so auf der Arm gestützt und haben so gegessen. Und Essen war im Judentum eine ungeheuer wichtige Sache. Und in dem Moment, wie der Jesus zu ihm nach Hause kommt, hat er zwei Dinge klargestellt. Das Erste, dass er ihn wirklich angenommen hat. Er geht mit ihm nach Hause und sitzt mit den Zöllnern und Sündern zu Tisch. Es wäre interessant, was er ihnen gesagt hat. Wahrscheinlich hat ihnen der Matthäus verkündigt, und ich denke, dass er dort den Namen Matthäus bekommen hat, dass er jetzt nicht mehr Zöllner sein kann. Er hat ihnen gesagt, ich habe mich jetzt bekehrt zum Herr Jesus, ich diene jetzt ihm, ich folge ihm nach. Es tut mir leid, ich muss eure Gesellschaft verlassen. Ich kann mir vorstellen, dass es ganz schön für die schockierend war. Aber jetzt kommen die Pharisäer, die Sades, jetzt sind sie feig. Das ist typisch. Die landläufige falsche Frömmigkeit ist immer feig. Statt dass sie zum Herr Jesus geht, in Vers 11, und zu ihm sagt, warum hast du Gemeinschaft mit Sündern? Das darfst du nicht. Geh jetzt zu den Jüngern. Das ist das Problem. Da siehst du, falsche Frömmigkeit ist immer so, dass sie nicht zu den Leuten direkt geht. Echte Geistlichkeit geht immer zu den Leuten direkt. Und sie fragen hier, warum ist er mit den Zöllnern und Sündern? Das ist ganz einfach, weil er sie retten will. Wisst ihr? Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Auch bei uns ist es manchmal so, wenn wir evangelisieren, wir müssen aufpassen, wir dürfen nicht zu den Leuten kommen und ihnen praktisch sagen, du musst jetzt zuerst eine bestimmte Frömmigkeit annehmen, dann kannst du dich bekehren. Wisst ihr, der Jesus rettet den Menschen, wie er ist. Er rettet ihn, wie er ist. Hinterher verändert sich alles. Sonst sind schon Leute gekommen im Aufzug, da hättest du normalerweise eingreifen müssen. Die Alte können sich noch erinnern, als der Andreas damals zu uns kam, da war er ja noch Schlagzeuger von einer Rockband, da hat er immer ein Ding aufgehabt, ein Skikäpple, gell? So ein Wollkäpple, gell? Und wenn ich jetzt zu ihm gekommen wäre und gesagt, tu diese Kappe runter, gell, dann hätte der Mann sich wahrscheinlich nie bekehrt. Du hast den lassen müssen. Du sagst, sitz mit deiner Kappe rein in den Gottesdienst und hör das Evangelium. Dann haben wir mal eine Frau gehabt, die kam aus der Pfingstbewegung, die kam in knallrote Lederhose. Also es war schon extrem. Wenn ich jetzt gleich komme, wenn die das erste Mal kommt, sag, hey, so kannst du zu uns nicht kommen. Das ist falsch. Wisst ihr, hier unten ist am Sonntag um 9.15 Uhr Abendmahl. Das sind die Gläubigen untereinander. Da gelten die Regeln für die Gläubigen. Oben ist eine öffentliche Versammlung ab 10.15 Uhr im Gottesdienst. Und da kann der Sünder kommen, wie er ist. Ihr habt ja gesehen, wo der Zeuge Jehovas da war, wie er dann raus ist. Der darf kommen. Wenn der wiederkommt, darf er wiederkommen. Ich hoffe, dass er sich dann besser benimmt, aber er darf wiederkommen. Wisst ihr, es darf jeder kommen, wie er ist und was er für Probleme und für Sorge und Sünde hat. Und er soll hören, dass der Jesus alle meine Probleme löst. Wie er die löst, das muss ich immer Jesus überlassen. Aber dass er, und das Wichtigste, das haben wir ja gesehen beim vorigen Abschnitt, wo es darum ging, diesen Gelähmten zu heilen, aber er sagt, das Wichtigste ist, dass du Vergebung der Sünde hast, dass er ihn reinigt. Wisst ihr, und hier siehst du was ganz, ganz Einfaches. Er nimmt die Leute, wie sie sind, er setzt sich zu ihnen an den Tisch und wir müssen das Gleiche tun. Wisst ihr, ich darf nicht so weit kommen, dass ich denke, wenn jemand in unsere Mitte kommt, machen wir einfach das Sonntag, wo der Resul da war, wir haben gemeinsam Mittagessen und danach sitzen wir noch zusammen. Ja, Entschuldigung, ich darf jetzt nicht erwarten, wenn da Leute aus der Welt kommen oder die noch nicht bekehrt sind oder viele Dinge vielleicht nicht begriffen, dass die sich jetzt benehmen wie wir. Da muss ich einfach sagen, habe ich mich so benommen? Ich weiß nicht, wie ich mich benommen habe, als ich in die frommen Kreise gekommen bin. Gell, weiß es nicht mehr. Bin ja nur wegen meiner Frau in die frommen Kreise gegangen. Gell? Die haben mich schon beherrscht, aber das Problem ist einfach, du siehst hier etwas, Das ist für mich mit das dramatischste Geschehen, was der Jesus tut. Er will die Sünder retten. Und er rettet einen der größten Sünder, nämlich einen Zöllner. Zu mir sind schon Leute gekommen und haben gesagt, wie kannst du, der du gläubig bist und Prediger bist, wie kannst du auf der Bank arbeiten? Ich habe ihnen immer gesagt, wisst ihr Leute, ich habe mich auf der Bank bekehrt. Ich habe mich im Waschraum der Bank bekehrt. Man kann sich auf einer Bank bekehren. Nur hinterher, da war es halt so, da musste ich die Verhältnisse klären. Ich war immer noch ein Mensch, der auf einer Bank gearbeitet hat, aber ich konnte jetzt einen Kunde nie mehr belügen. Ich konnte dem Kunden nie etwas andrehen. Das ging nicht. Mein Chef hat einmal zum Kunden gesagt, naja, mein Kaufmann ist, wie er will, aber eins garantiere ich Ihnen, er lügt Sie nie an. Und das ist ein ganz zentraler Punkt. Hinterher verändert sich das Leben. Wenn du dann zum Beispiel, weil du dich bekehrt hast, weil du dich völlig verändert hast, wieder hier der Matthäus, deinen Job nicht mehr ausführen kannst. Also ich hatte Situationen bei mir im Beruf, wo es ähnlich gegangen wäre wie bei Matthäus. Wenn die Bank das nicht aufgegeben hätte, hätte ich kündigen müssen. Die hat da Zeugs angezettelt, es war okkulter Randbereich, teilweise sogar okkult. Ich habe betet, habe gesagt, Herr, wenn es nicht geht, hätte ich gekündigt. Und ich habe dann zum Herrn geschrien, wisst ihr, jetzt kommt ja das Problem. Wir wissen nicht, wie der Herr Jesus unsere Gebete erhört. Die Bibel sagt nur, er erhört unsere Gebete, aber wie er das macht, das müssen wir ihm überlassen. Wisst ihr, ich hätte jetzt erwartet, ich bin ein Mensch, wenn ich bete, zum Beispiel, Herr, ich bitte um das und das, dann erwarte ich, dass jetzt was passiert. Aber der Herr macht das ganz anders. Da ist zuerst mal gar nichts passiert. Und dann ist was ganz Tolles passiert. Der Herr wollte wohl sehen, dass ich innerlich bereit bin, zu kündigen. Das war ich. Als ich das war, ist der Mann aus der Bank entfernt worden. Und ich habe das Wunderbare erlebt vor ein paar Jahren. Das ist, wie der Herr treu ist. Ich war beim Winfried Lorenz. Der ist jetzt auch im Seniorenheim, seine Frau ist gestorben. Das war ja ein Bruder von der Lieberzeller Mission, der in Hemmingen, das ist hinter Nagold, so ein kleines Dorfchen, hat er einen Hauskreis gehabt, so eine kleine Versammlung. Da sind oft wenige Leute gesagt, aber es war immer schön. Wir sind am Sonntagmittag dann zu ihm und haben Versammlung gehalten. Und eines Tages sitze ich da drin, da kommt ein Mann, gell, du hast ja einen Blick, ich habe 43 Jahre auf einer Bank gearbeitet, gell, du siehst ja, ob jemand aus der gleichen Ecke kommt, gell, ich habe dem sofort gesehen, wie er sich benommen hat, wie er angezogen war, ich sage, naja, das ist wohl ein Kollege von früher oder irgend sowas. Und es hat sich dann rausgestellt, das war für mich hochinteressant, der Mann, wir sind dann kurz ins Gespräch gekommen, ja, wo haben Sie gearbeitet? Und dann sagt er, ja, auch dort. Und dann sage ich, da habe ich auch geschafft. Echt? Ja, wo? Ich war auf der Filiale. Ja, und ich war in der Verkaufsförderung, da wurde es interessant. Nämlich wegen der Verkaufsförderung hätte ich kündigen müssen. Und hat sich herausgestellt, der war der Mann, der mitverantwortlich war, der zu der Gruppe gehört hat, die dieses okkulte Dreckzeug getrieben hat. Und jetzt hat der Herr was gemacht. Jetzt hat der sich genauso radikal bekehrt. Hat sich völlig abgewendet. Ist doch fantastisch, wie der Herr das macht. Und darum ist es wichtig, dass wir die Leute zuerst schon mal kommen lassen, wie sie sind. Der Herr Jesus sitzt hier in unserem Text mit den Zöllner, mit den Sündern am Tisch. Das heißt, liegt mit ihnen zum Mahl. Und genauso, ihr müsst es einfach mal nüchtern sehen. Ich habe einen Bruder, der in der Sportszene von Deutschland eine ganz große Nummer war. Wisst ihr, wenn ich jetzt mit dem Mann, selbst nach seiner Bekehrung, wenn der noch nicht jetzt voll etabliert ist, noch nicht gewachsen ist und nichts, und der fängt jetzt an mit mir am Tisch an, ich bin ja früher, habe auch Fußball gespielt, Ski gefahren, wenn der mich dann anfängt, in ein Gespräch zu verwickeln, ich habe das schon oft gesehen, da sitzen die anderen Gläubiger um dich rum und plötzlich fängt er an und fragt mich wegen Sport oder sowas. Ich sage, soll ich jetzt der Fromme spielen und mit dem nicht über Sport reden? Warum soll ich das nicht machen? Ich komme ihm entgegen. Wenn er mich nach 10 Jahren immer noch nur noch im Sport fragt, dann wird es schwierig. Aber in so einer Anfangsphase kann ich doch ganz normal sein und auf ihn eingehen. Wisst ihr, und da müssen wir Gläubige, glaube ich, lernen, dass wir dem Jude ein Jude werden und dem Heide ein Heide. Oder dem Grieche ein Grieche. Griechisch steht für Heide. Dass wir einfach die Leute abholen dort, wo sie sind, ohne einen Kompromiss zu machen. Wir geben die Botschaft nicht auf. Aber ich kann dann einfach auf die Leute eingehen. Aber eins ist klar. Alles, was hier letztendlich rüberkommen muss, ist, die Errettung kann man nur bekommen, wenn man den Herr Jesus als Erlöser aufnimmt, wenn man sich bekehrt, wenn man gerettet ist, dann bestimmt er mein Leben, dann gibt es Dinge, die geht einfach nicht mehr. Wisst ihr, das ist einfach, ich habe es schon oft erzählt, aber mir ist das immer nur so ein Beispiel. Meine Frau war ja bekehrt, ich war nicht bekehrt, dann habe ich mich bekehrt und dann war das wunderbar. Wir haben keine Gemeinde gehabt, wir waren im CVD, im Jugendkreis, wir waren unwissend wie sonst was. Ich habe so eine kleine Luther-Senfkorn-Bibel gelesen und habe das, was ich verstanden habe, versucht zu tun. Gell? Und wir haben noch nicht alles begriffen gehabt. Und ich bin mit ihr dann noch einmal in eine Diskothek gegangen. Habe ich ja schon mal erzählt, aber das ist mir einfach wichtig. Und ich hatte noch keine Erkenntnis. Ich hatte keine Brüder, die mir das erklärt hätten. Mir hat niemand was gesagt. Und wir gehen in die Diskothek rein. Es war das Ex in Ebingen. Da geht es die Treppe runter. Und ich gehe die Treppe runter, mache die Tür auf und gehe. Ich bin nicht einmal richtig reingekommen. Ich stehe dort drinnen und mit einem Schlag. Es war körperlich. Ich kann es nicht erklären. Ich kann nur so erklären, dass der Heilige Geist hier gewirkt hat. War mir plötzlich klar, ich hatte einen Eindruck, ich bin in einer Leichenhalle. Hier sind lauter Tote, geistlich Tote. Ich habe meine Frau an der Hand gepackt. Wir sind schlagartig umgedreht, die Treppe hoch und haben nie mehr sowas betreten. Wisst ihr, und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Wir können mit den Leuten einfach zeigen, wir sind ganz normal. Wisst ihr, darum bin ich auch skeptisch. Ich lese zum Beispiel Zeitung. Warum soll ich keine Zeitung lesen? Ist doch klar. Und in dem Moment, ich will ja informiert sein, kann ich mit den Leuten ganz normal reden. Aber wenn es ums Geistliche geht, muss immer etwas klar sein. Es geht nur um den Herr Jesus. Es geht nur darum, dass man sich bekehrt. Wenn man bekehrt ist, dass man ihm dient. Wenn man ihm dient, dass man in kindlichem Glauben vor ihm alles annimmt, was die Bibel sagt, was er mit uns Gläubigen tut. Dass man als Sklave Jesu Christi ihm zur Verfügung steht und notfalls auch Konsequenzen zieht. Siehe Matthäus. Er musste seinen Job aufgeben. Dass man die Leute das klar macht. Darum sagt der Jesus, berechne die Kosten. Wisst ihr, das ist einfach so. Wenn jemand heute zu mir kommt und sagt, ich will mich bekehren, ich bete mit dem nicht sofort. Ich will zuerst hören, was er sagt. Ich will zuerst wissen, ob er begreift, was er tut. Wo ich mich bekehrt habe, ich war 4 Jahre erweckt. Ich habe ganz genau gewusst, was ich tue. Ich habe den Preis gewusst. Ich habe alles gewusst. Ich habe so lange gewartet, weil ich nicht bereit war, den Preis zu bezahlen. Nach 4 Jahren war ich bereit, den Preis zu bezahlen. Dann kam es zur Bekehrung. Und das ist ein ganz zentraler Punkt. Man muss die Leute auch klar machen, wenn du den Herr Jesus als Erlöser aufnimmst, dann vergibt er dir deine Sünde, er bringt dein Leben in Ordnung, er erhört deine Gebete. Du hast jetzt einen Herr, der für dich sorgt, nach Geist, Seele, Leib, aber nach seinen Regeln. Du kannst nicht mehr leben, wie du willst, du kannst nicht mehr tun, was du willst. Er gibt die Regeln vor. Dass das bei jedem ein bisschen anders ist, das ist einfach auch charakterlich Spielraum. Der eine kann das, der andere kann es nicht. Die Bibel sagt ganz klar, wo Sünde ist, da müssen alle Gläubigen die Finger lassen. Wo Bibel nichts sagt, geht es noch um Gewissen. Wisst ihr, und hier bei Matthäus war es klar. Also das war jetzt ein Punkt, wenn du einen Beruf hast, wo es Betrüger der Normalfall ist, wo du für die Römer arbeitest, dann war es klar. Darum sagt ja auch der Herr Jesus, folge mir durch die griechische Zeitform sofort nach. Und zwar dauernd, das ist aktiv. Darum sagt er ihm, du musst jetzt alles aufgeben und mir nachfolgen. Das hat mit diesem Beruf als Zöllner zu tun gehabt und er ist gehorsam. Und ich habe mir überlegt, auch daheim, wo ich mir die Sache näher angeguckt habe, ich habe mir einfach überlegt, bin ich auch so gehorsam, wenn der Jesus zu mir redet? Kennt ihr das, wenn der Herr ganz klar zu uns redet, durch die Verkündigung, durchs Bibellesen, wenn in meinem Herzen plötzlich ganz klare Zeugnis ist, ich soll etwas tun, da wir dann sagen, na Herr, zeig's mir nochmal, dass ich ganz sicher bin, und dass man, ihr kennt das ja, gell, da man so rumschlingelt. Es hat mich so beeindruckt, wie dieser Mann sofort aufsteht. Die Bibel sagt das in ihrer total Vergangenheitsform. Er hat es so gemacht, ich sage es jetzt mal, so wie wir gesungen haben, ich bin entschieden zu folgen Jesus, niemals zurück. Er hat praktisch einen Schlussstrich gezogen. Das siehst du im Griechischen halt, im Deutschen leider nicht. Er hat einen Schlussstrich gezogen, sofort. Also er hat sofort seine Vergangenheit abgebrochen und hat begonnen, Herr Jesus zu dienen. Ist gigantisch. Wisst ihr, ich habe mir überlegt, wie lese ich Bibel? Du kannst Bibel lesen, dass du sagst, heute muss ich 2 Kapitel lesen. Und dann liest du die Bibel, dass die 2 Kapitel gelesen sind. Du kannst aber auch das so lesen, dass du sagst, Herr, rede, dein Knecht hört. Die Schwester müsste sagen, rede, deine Magd hört. Und dann höre ich, was er sagt. Und dann bin ich bereit, einfach zu hören. Wisst ihr, ich habe jetzt angefangen, wieder die Bibel ein bisschen anders zu lesen. Ich habe jetzt eine Stelle gehabt, da habe ich gesagt, Herr, gib mich dem nicht preis, was hier geschrieben steht. Mach das bei mir nicht, ich bitte dich. Oder am anderen Punkt, da ich sage, Herr, lass das bei mir geschehen. Wisst ihr, damit die Bibel so liest, dass er wirklich zu mir redet. Wenn man das Herz öffnet, redet er. Wenn er dann redet, dass man das ernst nimmt, annimmt und reagiert. Das war hier bei Matthäus, perfekt. Er reagiert unwahrscheinlich, gehorsam, sofort, ohne jeden Vorbehalt. Und hier hast du halt etwas, die Pharisäer haben es nicht verstanden. Da ist schon die Vorstufe von Galater 4, 29. Und ich denke, wir sind in der Endzeit, wir wissen ja nicht, was passiert. Schließe nicht aus, dass das auch wieder bei uns kommen könnte. Galater 4, 29 sagt, doch gleich wie ich damals der gemäß dem Fleisch Geborene, den gemäß dem Geist Geborenen verfolgte, so auch jetzt. Wisst ihr, der noch im Geist Geborene, das echte Gotteskind, der Wiedergeborene, wird in der Regel von denen noch im Fleisch Geborenen, das ist die Frömmigkeit, die nicht wiedergeboren ist, verfolgt. Wisst ihr, müsst ihr sehen, das habt ihr ja gesehen im Osten, als die Kommunisten aufhörten, die Gemeinde Jesu zu verfolgen, sind sie durch die Orthodoxen verfolgt worden. Wisst ihr, als die Römer aufgehört haben, die Gemeinde Jesu zu verfolgen, haben sie später die Katholiken, die echten Gläubigen, verfolgt. Wisst ihr, also ich denke, das ist hier schon eine Vorstufe. Und jetzt kommen wir wieder zu dem zentralen Punkt, was hier auch der Text, ich muss ja fragen, was heißt der Text jetzt für mich im Jahre 2019? Ich muss ganz klar sagen, wenn ich das sehe, dann sehe ich, dass der Herr Jesus, wenn er mich ruft, einen Anspruch hat auf mein Leben, er will mich ganz, er will mich absolut. Und er erwartet von mir, dass das ein Dauerzustand ist. Darum steht es im Aktiv. Und wenn ich gehorsam bin und das begreife, dann reagiere ich sofort so, dass ich alles abbreche, was das hindert. Wisst ihr, das kann so heißen für der eine, ich sage es mal vorsichtig, hat der eine zum Beispiel das Hobby fotografieren. Es kann beim einen sein, der muss das aufgeben, weil das hier für ihn schädlich ist. Es kann aber sein, der andere muss es nicht aufgeben. Es ist nur die Frage, was zwischen mir und dem Herrn Jesus passiert. Das kann man nicht anders erklären. Wisst ihr, als ich da vor, das ist jetzt 5 Jahre her, an dieser Rückgratentzündung erkrankt bin, das ist ja eine Krankheit, wenn es darum geht, ist sie tödlich. Wisst ihr, die Leute haben mich auch gefragt, ja, macht es dir nichts aus, dass du jetzt hier, ich lag ja 9 Monate wie ein Brett auf dem Sofa, ich konnte ja nicht mal in dem Bett, ich habe auf dem Sofa schlafen müssen. Auf einem weichen Ding hat man so eine Wiege bauen müssen, wo ich drin gelegen bin. Wisst ihr, ich bin da gelegen, ich sage es euch ganz ehrlich, es war mit die beste Zeit, sagt meine Frau übrigens auch, war mit die beste Zeit. Ich hatte jetzt plötzlich Zeit, war allein vom Herr Jesus, er hat zu mir reden können. Und dann, irgendwann, war es so weit, dass die Krankheit geheilt war. Und ich sage es mal so, die haben mir erst hinterher gesagt, wie gefährlich das war. Aber es war einfach so, wenn der Jesus bestimmt, dass du jetzt irgendwas durchmachen musst, wenn der Jesus bestimmt, dass du zum Beispiel im Beruf, wisst ihr, ich habe manchmal zum Herrn geschrien, habe gesagt, ich ertrage es nicht mehr, er hat ja dauernd Ärger. Wisst ihr, mein Chef hat zu mir gesagt, ich gehe jetzt und du sagst dem, wir waren per du sagst dem, ich bin nicht da. Ich konnte es ja nicht, ich konnte nicht lügen. Weil ich habe ihm dann irgendwann beigebracht, dass ich nicht lüge. Dann habe ich zum Herrn geschrien und er hat dann eine Lösung gegeben, dass ich ohne zu lügen den Kunden abwimmeln konnte. Wisst ihr, und das hat mich so genervt, ich habe zum Herrn geschrien. Ich habe 30 Jahre im Kundengeschäft gearbeitet oder über 30 Jahre und dann kam plötzlich die offene Tür nach Stuttgart hinter der Kulisse zu gehen, der Konzern. Und dann habe ich ein Gebet gebetet. Ich habe gesagt, Herr, ich habe gekämpft Tag und Nacht an dieser Front. Jetzt habe ich eine Bitte, dass ich das nicht mehr muss. Und ich bin heute noch baff erstaunt, der Herr hat dieses Gebet erhört. Es ist tatsächlich so gewesen. Ich hatte über diese fast 11 Jahre meine Ruhe. Es war gigantisch. Aber wisst ihr, mir ist wichtig, es ist eine Sache zwischen mir und ihm. Er entscheidet. Bei dem Matthäus war sofort klar, du musst deinen Beruf aufgeben. Ganz viele, wo sich bekehren, müssen ihren Beruf überhaupt nicht aufgeben. Wisst ihr? Ganz viele müssen, zum Beispiel meine Frau war so anständiges Mädchen, hat sich mit 16, glaube ich, bekehrt. Die musste fast nichts in Ordnung bringen. Ich habe mich mit 21 bekehrt. Naja, und bei mir sah es halt anders aus. Gell? Ich musste unendlich in das Dinge in Ordnung bringen. Und sie hat das schon für sie wieder zur Anfechtung geworden, schon für andere oft zur Anfechtung. Du musst so viel in Ordnung bringen. Ich muss nichts in Ordnung bringen. Ja, Entschuldigung, das ist bei jedem anders. Und so kann das, was hier passiert ist bei Matthäus, dass der Jesus mich anredet und sagt, folge mir jetzt nach. Ab sofort gilt, was ich mache. Und wenn man darauf reagiert, ist nur wichtig, dass man bereit ist, generell sofort absolut gehorsam zu sein und ihm jetzt so nachzufolgen, wie er will. Und dann ist alles nur noch eine Sache zwischen mir und ihm. Wisst ihr, das ist auch wichtig. Da spielt auch die Fromme keine Rolle. Wenn zu mir zum Beispiel jemand sagt, Karl Hermann, wieso machst du das? Wisst ihr, ich komme in Kreise, ich sage es immer vorsichtig, ich komme in Kreise, wenn ich da keine Krawatte dran tue, bei Verkündigung, dann heißt, wie läufst du rum? Ich komme aber in Kreise, wenn ich eine Krawatte anziehe, signalisiert man mir, es wäre wohl besser, du würdest die Krawatte wegmachen. Beziehungsweise, man hat mir schon geboten, den Ehering wegzutun, weil das Schmuck sei oder so Quatsch. Inzwischen bin ich so weit, dass ich hingehe, wie ich denke, das richtig ist. Früher, das darf ich gar niemand sagen, bin ich eine Stunde ungefähr vorher da gewesen und habe ich mich an das Versammlungshaus dieser Geschwister angeschlichen, habe zum Fenster reingeguckt, haben die eine Krawatte dran, haben sie keine dran. Das ist lächerlich, völlig lächerlich. Heute sehe ich das ganz eiskalt. Ich muss vor Gott entscheiden, was ich tue. Ich höre nicht drauf, was die Leute sagen. Ich sage die Leute immer, wenn ich euch nicht passe, wie ich komme, oder dass ich einen Ehering drin habe, habt ihr den Falschen eingeladen, müsst ihr einen anderen einladen. Wisst ihr, mir ist das ganz wichtig. Diese Dinge sind zwischen Herr Jesus und der Matthäus abgelaufen. Zwischen ihm, er und der Matthäus haben das geklärt. Der Jesus hat so zu seinem Herzen geredet, dass er sofort aufgestanden ist, sofort seinen Job aufgegeben hat, sofort in die Nachfolge Jesu gegangen ist und hat damals geheißen, mit ihm umhergegangen ist, ohne Einkommen. Muss uns klar sein. Das war ganz schön, ich sag's mal so, riskant. Aber es war klar. Und so ist mir das wichtig, auch von dem Text her, das, was der Jesus zwischen uns, zwischen mir und ihm macht, das ist ja schon mal eine ganz private Sache. Was er dir persönlich sagt, wie du vorgehen sollst, das ist deine Privatsache. Wisst ihr, wir hatten plötzlich vor 15, 20 Jahren, hatten wir die Freiheit, einen Hund zu kaufen, auch wegen die Kinder. Ich weiß, das hinter der Kulisse haben wir getuschelt. Wie kann er als der Fromme meinen Hund kaufen? Das war mit das Beste, was wir jemals gemacht haben. Durch das bin ich aus dem Geschäft in den Wald gekommen. Durch das sind wir gelaufen, für meine Frau war es gut, für ihre damalige noch eher aktive Osteoporose. Wir sind in den Wald gekommen und konnten laufen. Das war fantastisch. Als die Zeit vorbei war, war der Hund vorbei. Und in dem Moment, wie es vorbei war, ist was ganz Einfaches passiert. Der Pimi hat geheiratet. Damit war es klar, wir haben keinen Hundesitter mehr. Also haben wir gesagt, kein Hund. Genau zur gleichen Zeit haben wir bei Beate Allergie gegen Hunde festgestellt. Interessanterweise haben wir das nie festgestellt, solange wir den Hund hatten. Damit war die Entscheidung, wisst ihr, ich habe es fantastisch gefunden, wie Gott es macht. Da war die Entscheidung, Hund oder nicht, war erledigt. Wisst ihr? Und so ist es, und das, ich denke, es ist wichtig, bei dem Matthäus siehst du das, ist eine Sache zwischen meinem Jesus und ihm. Und so ist eine Sache zwischen mir und meinem Jesus, zwischen dir und meinem Jesus, wie du dann in der Nachfolge dein Leben führst. Wichtig ist, dass du wirklich bekehrt bist, dass du weißt, dass er deine Sünde vergeben hat, dass er dich gewaschen hat in Jesu Blut. Und der Rest ist eine Sache zwischen dir und ihm. Außer, die Bibel sagt was ganz Klares, zum Beispiel, was du nicht tun sollst, was du tun sollst. Die Sünderkataloge, Römer 1, 18 bis 32, 1. Korinther 6, 9, Galater 5, 19 bis 21, die drei große Sünderkataloge. Das ist klar, das ist Sünde, da brauche ich nicht beten, ob ich soll. Da sagt der Herr Jesus, nein. Aber wenn das jetzt so Dinge sind, einfach vom persönlichen Leben, dann ist das Sache zwischen mir und ihm. Wisst ihr, und es ist interessant. Der Herr Jesus hat es dann gehört in Vers 12. Als er es hörte, sprach er zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Er hat ja vorher den Gelähmten geheilt. hat aber gezeigt, da ist eine Krankheit da gewesen bei dem Gelähmten, die war schlimmer wie seine Lähmung. Das war innerlich, weil er Vergebung der Sünde brauchte. Und das sagt er jetzt hier wieder genau das Gleiche. Er sagt ihnen nämlich, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Er sagt, die krank sind an der Sünde, die will er letztendlich heilen, weil sie ansonsten, Römer 5,12, ich denke, ist ein ganz wichtiger Punkt, damit das auch die Leute sagt, wisst ihr, das ist manchmal so einfach, wenn man die Bibel liest, da heißt es, denn gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben, jeder stirbt in Adam. Wir sind geistlich tot. Also muss ich die Leute sagen, wisst ihr, wenn ich mit jemandem über den Glauben rede, die Leute haben schon zu mir gesagt, ja, bist du besser wie ich? Sag ich, nein, ich bin nicht besser wie du, aber ich habe Vergebung der Sünde. Der hat mir vergeben, was hier Sünde war. Und ich folge jetzt ihm nach, das ist der Unterschied. Ich bin nicht besser. Und es ist ganz wichtig, dass man die Leute nicht sagt, ja, du musst jetzt dein Verhältnis regeln. Wisst ihr, ich kenne das Bedürfnis, du hast ja das Bedürfnis. Es leben da zwei unverheiratet zusammen und das Bedürfnis, denen jetzt sage ich, der muss heiraten. Aber in dem Fall, wenn sie nicht bekehrt sind, sage ich denen das nicht. Ich sage es denen nicht. So, ich sage, ihr müsst euch bekehren. Wenn sie dann fragen, was hat das für Konsequenzen? Dann sage ich, ihr müsst auseinander oder heiraten. Das kann ich dann sagen. Aber ich muss ihnen zuerst sagen, ihr müsst euch bekehren. Sie werden ja nicht gerettet, weil sie heiratet. Sondern sie werden gerettet, weil sie sich bekehren. Wisst ihr, das muss man einfach sehen. Und er sagt, die Kranken, die an der Sündenkrankheit hier erkrankt waren, die brauchen ihn, der Arzt, der sie letztendlich heilt, der ihnen ihre Sünde vergibt. Und was jetzt ganz interessant ist, er sagt in 13, geht aber hin und lernt, was es heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Das ist ja eigentlich schon Hammer. Er sagt hier in ihrer Umgebung, wo gesetzestreue Pharisäer sind, er will kein Opfer. Überlegt euch, was das heißt. Das war Ketzerei für die Pharisäer. Aber da haben wir Psalm 49, 8 und 9. Und doch vermag kein Bruder den anderen zu erlösen, er kann Gott das Lösegeld nicht geben. Zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen. Er muss davon abstehen auf ewig. Damit zeigt er etwas, dass ein Mensch nichts machen kann. Er kann nichts machen. Und die ganze Opfer noch im mosaischen Gesetz waren, ja, das steht in Hebräer 10,1, nur eine Vorschattung. Und aus dem Grund sagt er, hier nützt das menschliche Opfer, das ihr vollführt, gar nichts. Und zwar, er sagt in Hebräer 10,4, denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Das ist der Hintergrund von unserem Text. Er sagt hier, er will das Opfer nicht. Da steht im Griechischen Thysia, das heißt Schlachtopfer. Also er will genau dieses Tieropfer nicht. Sondern er will was anderes. Und wir sehen das ja nachher, dass die Barmherzigkeit Gottes sich im Opfer Jesu geäußert hat und dass er die Leute annimmt als verlorene Sünder, egal wie sie sind. Er sagt, das will er. Er will nicht das Opfer, das hier in Jerusalem im Tempel geschah, sondern er will Barmherzigkeit, er will nämlich, dass er die Leute retten kann. Und das klassische Beispiel, ihr kennt es ja alle, Johannes 8, als die Sünderin zum Jesus kam, im Ehebruch ergriffen, ist interessant, zum Ehebruch gehören zwei. Wenn man jemand im Ehebruch ergriffen hat, muss man Mann und Frau bringen und sie bringen nur die Frau. Das ist, was für eine Lumperei war. Und sagen, wir müssen sie steinigen. Sie haben nicht gesagt, wir müssen das Pärchen steinigen, sondern nur die Frau. Es war eine Lumperei ohne Ende. Wisst ihr, und jetzt noch ein mosaisches Gesetz, war es klar. Und die Pharisäer sagen jetzt, ja, sie muss jetzt gesteinigt werden, noch ein mosaisches Gesetz. Das ist das Opfer. Und er sagt, zuerst gar nichts. Ihr könnt die Stelle nachlesen, bückt sich auf den Boden und schreibt mit dem Finger in die Erde, schreibt er. Ich weiß, was er geschrieben hat. Das steht im Jeremia. Er hat die Namen der Pharisäer in die Erde geschrieben. Die Bibel sagt nämlich, die Sünder, die Sündige, die selber in der Sünde sind, werden in die Erde geschrieben. Und als die Pharisäer, die waren ja bibelkundig noch vom Alten Testament her, als die das gesehen haben, heißt ja, sie wurden von ihrem Gewissen überführt Und er hat sie dann noch draufgelupft, hat zu ihnen gesagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und dann hat er ihre Namen geschrieben, hat geschrieben, ihr seid Sünder. Die haben das gewusst, dass er sie kennt. Er hat ja die Herzen gekannt. Und sie sind alle hinausgegangen. Dann sagt er zu ihrer, zu dieser Ehebrecherin, die nach mosaischem Gesetz hätte sterben müssen. Das wäre hier das Opfer. Also hier das Gesetz. Sagt er, hat dich niemand verurteilt? Sie sagt nein. Dann sagt er, dann verurteile ich dich auch nicht. Er gibt ihre Barmherzigkeit. Wisst ihr, das will der Jesus. Er will den Sünder, wie er ist, retten. Und nicht das mosaische Gesetz. Und wir müssen aufpassen, als Gläubige, die bekehrt sind, die gläubig sind, dass wir nicht hier so ein bisschen ins mosaische Gesetz rüberrutschen. Wissen wir, dass wir immer zuerst versuchen, die Leute halb fromm zu machen, dass sie dann aus der Halbfrömmigkeit raus bekehren können. Das ist hier bei Matthäus ganz klar. Die Sünder und die Zöllner lagen zu Tisch mit dem Herr Jesus, wie sie waren. Und er hat den Matthäus angenommen, sogar mitten im Betrug an der Zollstätte, wohl solange er hier kassiert hat. Das ist ein ganz zentraler Punkt. So müssen wir die Leute annehmen und sie zum Herrn Jesus führen. Wenn sie sich dann ganz klar bekehren, Vergebung der Sünde haben und ihm dienen, dann verändert sich ihr Leben. Wenn sie ehrlich sind, dann passiert das Gleiche wie bei Matthäus. Alles, was nicht mehr geht, weg. Aber das ist eine Sache zwischen dem Menschen und dem Herrn Jesus. Und damit siehst du, letztendlich dreht sich alles nur um ihn. Und er sagt klipp und klar, er ist gekommen, nicht um Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Die erste Predigt, Markus ist ja vom Zeitpunkt her, ist das die erste Predigt Jesu. In Markus 1,15 steht, der Jesus verkündigt das Evangelium vom Reich Gottes und sagt dann, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Er zeigt hier ganz klar, das ist sein Plan. Aber jetzt muss ich sagen, warum steht hier nicht, sondern Sünder zur Buße und zum Glauben. Wisst ihr, warum zum Glauben nicht steht? Weil der Glaube biblisch, der Glaube zur Errettung durch die Ausgießung des Heiligen Geistes noch nicht möglich war. Wir sind noch im mosaischen Gesetz und im mosaischen Gesetz hat es gereicht, wenn du Buße tust. Wenn du deine Gesinnung änderst und entschieden hast, einmal Jesus nachzufolgen, war das die Errettung. Im Neuen Bund ist so, da passiert was anderes. Du entscheidest dich, die Erlösung anzunehmen und einmal Jesus nachzufolgen. Du nimmst die Erlösung an, dann kommst du zur Wiedergeburt und das geschieht, Römer 5, 1, Epheser 4, von 11 bis 18, durch Glauben. Und dann letztendlich kommt der Mensch zum Durchbruch. Und da sagt er hier, in dem Zeitpunkt, wisst ihr, darum muss man genau gucken, wenn man Bibel liest, was für ein Hintergrund ist. Hier war das war alttestamentlich perfekte Bekehrung. Und er will Buße und er will letztendlich, dass wir glauben. Und für uns heißt es, das vollkommene Opfer. Römer 3, 25 sagt, ich denke, ist ein ganz wichtiger Punkt, das muss man denen auch sagen, wisst ihr, ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Wir müssen die Leute auch sagen, du musst einfach ein kindlichem Glauben annehmen, dass der Herr Jesus dich rettet. In der Bibel steht, er will, dass alle gerettet werden. Wenn ein Sünder kommt und merkt, oder wenn ich mein Leben in Ordnung bringen will und merke, ich muss jetzt mit Gott in Ordnung kommen, dann ist der Wille Gottes, dass das Blut Jesu mich reinmacht. Steht da 1. Johannes 1, 7 bis 9. Das Blut Jesu macht mich rein von aller Sünde. Und das ist ein zentraler Punkt. Das müssen wir auch den Leuten sagen. Und in dem Moment, wenn ein Mensch das erlebt, dann bricht er durch. Und das war halt das, was bei Matthäus nur geschehen musste, nämlich die Wiedergeburt. Ich lese dazu Johannes 16, ab Vers 7. Wir werden ja wiedergeboren durch den Geist der Sohnschaft, durch den Heiligen Geist. Und der Jesus zeigt es ganz klar auf. Es war ja auch nur zur Zeit des mosaischen Gesetzes. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand, der Paraklet, der Heilige Geist, nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, vollendete Vergangenheit, will ich ihn zu euch senden. Wisst ihr, das ist so einfach. Der Heilige Geist konnte nicht ausgegossen werden, bevor das nicht geschehen ist, was wir vorher gelesen haben. Hebräer 9, 11. Dass der Herr Jesus als Hohepriester das Opfer gebracht hat. Und dann natürlich Hebräer 10, 19, das musste geschehen sein. Wenn das geschehen war, dann war auch die Wiedergeburt möglich. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in völliger Gewissheit des Glaubens durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und dem Leib gewaschen mit reinem Wasser. Wisst ihr, das ist ganz einfach. Der Jesus musste die Himmel durchschreiten mit seinem Blut, das innerste Heiligtum. Und das Gleiche tun, was der hohe Priester in 3. Mose 16 tut, das Blut auf den Sühnedeckel sprengen. Dann war die Erlösung fertig und dann gießt er der Heilige Geist aus. Und jetzt war Wiedergeburt möglich und vorher nicht. Also das heißt zu Deutsch, Matthäus hat es in Apostelgeschichte 2,1 erlebt, als der Heilige Geist ausgegossen wurde. Aber er war vorher alttestamentlich ein Jünger Jesu. Und ich denke, das ist ein ganz zentraler und ganz wichtiger Punkt, weil jetzt könnten wir sagen, wieso konnte er dann sagen, ihr seid schon rein? Wie konnte er die trotzdem reinigen? Wegen Offenbarung 13,8. Da redet er im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an. Das Opfer Jesu war außerhalb von Zeit und Raum. Es hat rückwirkend gegolten und nach vorne. Das heißt, wenn jetzt er der Matthäus als Jünger angenommen hat und sagt, ihr seid rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe, dann hat im Hintergrund das Opfer Jesu bereits gewirkt. Aber sie musste trotzdem noch die Wiedergeburt erleben. Und das war Apostelgeschichte 2,1. Aber die Jünger waren Gerettete, genauso wie wir gerettet sind. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, da man das auch beim Bibellesen beachtet. Und was mir halt nicht aus dem Kopf ist, wir sollen das ja lesen, dass wir die Lehre daraus ziehen, wie wir selber reagieren sollen. Und da sagt die Bibel in Hebräer 3, Vers 7, darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Das ist hier perfekt geschehen. Er hat die Stimme Jesu gehört, hat sich nicht verstockt und hat der Herr Jesus sofort als seinen Herrn angenommen, er ist ihm sofort nachgefolgt, sofort aufgestanden, ist ihm sofort dauerhaft nachgefolgt. Das Gleiche, als ich mich damals bekehrt habe, es war 30.05.1974, ich habe der Herr Jesus, ich habe nur gewusst, ich muss gerettet werden. Ich habe zu ihm geschrien, rette mich, aufgrund von Matthäus 7,7. Die Bibelstelle habe ich genommen. Und in der Sekunde, wie ich zu ihm geschrien habe und im Glaube die Erlösung angenommen habe, bin ich durchgebrochen zur Wiedergeburt. Und dann ist genau das Gleiche passiert. Eine völlige Veränderung des Lebens. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Wenn ihr den Hebräer 10,19 genau zugehört habt, da stand ja, dass wir jetzt mit Freimut herzutreten können wegen dem Blut Jesu. Wieder, wenn ich und du heute ein ganz wichtiges Anliegen haben oder eine Gebetserhörung, ich habe zurzeit Dinge, da bin ich darauf angewiesen, dass der Herr meine Gebete erhört. Das hat mit dem Privaten zu tun, das hat mit meinem Dienst zu tun, aber ich bin darauf angewiesen, dass er meine Gebete erhört. Wir haben gerade starken Druck, starker Kampf. Ich bin absolut darauf angewiesen, ich kann das alles nicht selber regeln, dass er hilft. Wieso, wenn ich jetzt kommen würde und sagen würde, bin ich jetzt würdig genug? Bin ich jetzt so, dass ich sage, oh ja, bei mir ist alles so wunderbar. Der Herr muss jetzt meine Gebete erhören. Wieso, was ich mache? Ich mache es wie ein kleines Kind. Ich gehe zum Herrn Jesus und sage, oder zum Vater im Himmel und sage, ich komme jetzt nicht wegen mir, sondern ich bitte dich, sieh nicht mich an, sondern das vergossene, kostbare und teure Blut Jesu. Und ich bitte dich, aufgrund dieses Blutes erhöre mich. Sondern dann sieht Gott nicht mich, sondern das vergossene Blut. Der Jesus sieht sein Opfer und dann ist der Weg frei. Und wenn das einigermaßen im Wille Gottes ist, dann erhört er auch die Gebete, wenn ich im Glaube tatsächlich das annehme. Wisst ihr, und von daher ist dieser Matthäus für mich ungeheuer wichtig. Ich möchte einfach nochmal zusammenfassen. Der Jesus redet ihn an und sagt, folge mir sofort nach. Er steht sofort auf und tut es sofort mit der totalen Veränderung, dass er sein Leben aufgibt. Das heißt, er ist sofort gehorsam. Dass die Frommen das nicht verstehen, die nicht bekehrt waren, das ist mir auch klar. Er sagt aber klipp und klar, hier, du musst von deiner Sünderkrankheit geheilt werden. Und das geschieht nicht durch die alttestamentlichen Opfer, sondern das geschieht durch meine Barmherzigkeit. das, was die Bibel sagt, er nimmt den Sündern aufgrund seines vergossenen Blutes an, reinigt mich sofort, sobald ich Buße tue und dem Glaube annehme. Und das ist genau das Gleiche heute. Wenn ich jetzt heute merke, ich bin daneben, dann gehe ich zu meinem Jesus, tu Buße im Sinne von, dass ich es ihm bekenne, meine Einstellung ändere und einfach das Blut in Anspruch nehme, dann ist es wie, wenn ich frisch bekehrt wäre. Es ist genauso wie bei der Bekehrung. Ist sofort alles neu und sofort beginnt wieder ein neuer Weg. Wisst ihr, und das ist die große Hoffnung. Und so hat der Matthäus dann nachher als Apostel arbeiten können, so hat er nachher unter den Juden arbeiten können. Und ein Mann, der jüdisch schreibt, vollkommener Mann hier war, dass der zu den Äthiopier geht, das war schon ein großer Schritt. Und dass er letztendlich dann auch wohl, so wie man beschreibt, als Märtyrer starb, dazu hat er die Kraft gehabt, weil er diese Nachfolge ernst genommen hat, sich klar bekehrt hat und einmal Jesus gedient hat. Und ich denke, es ist für uns auch wichtig, dass wir genauso vorgehen. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Ist aber dazu muss man die Stimme hören, da man sagt, Herr, rede, dein Knecht hört. Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn er dann redet, dann müssen wir das Gleiche machen wie der Matthäus. Und dann wird er alles bei uns in Ordnung bringen, was in Ordnung zu bringen ist. Aber es tut er, nicht ich. Ich muss nur kommen. Ich möchte beten. Jesus, wir danken dir, dass du so barmherzig bist, dass du gnädig bist und dass du, so wie du es auch im Hebräer 4, 15 sagst, Mitleid hast mit unseren Schwachheiten. Dass du letztendlich nur wartest, dass wir kommen, die kindlichem Glauben uns auf dein Blut verlassen und dass du dann das Gleiche bewirken kannst wie hier bei Matthäus, dass unser Leben ganz klar ausgerichtet wird von der Sekunde an, so wie es dein Wille ist. Wir bitten, und du bist der Einzige, der unsere Herzen kennt. Du weißt, wo jeder von uns zu kämpfen hat, dass du uns hier begegnest und mit uns zum Ziele kommst. Und dafür danke ich dir. Letztendlich zu deiner Verherrlichung. Amen.